Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Zukunft der Bauwirtschaft. Mein Name ist Tobias Augsten, ich leite das Strategiezentrum Bau und ich darf im Auftrag des Bayerischen Bauindustrieverbandes mit spannenden Experten über ihre Fachgebiete sprechen. Mein heutiger Gesprächspartner ist ein ganz besonderer Gesprächspartner, das ist Herr André Müller. Er ist Vorsitzender des VBI, des Verbands der beratenden Ingenieure, und der VBI vertritt die freien Berufe im gesamten Planungswesen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Wir werden jetzt gleich hören, einen leichten Schweizer Akzent. Vielleicht steigen wir so ein. Herr Müller, was hat Sie denn aus der schönen Schweiz in die ebenso schöne bayerische Region geführt?
Ja, vielen Dank mal erst, dass ich hier eingeladen bin. Ich freue mich sehr, über dieses spannende Thema zu sprechen. Ja, ich habe in Zürich studiert und bin natürlich der Liebe wegen nach München gekommen, habe mich dort etabliert und dann im Konzern gearbeitet, 2 Jahre, bis ich dann die Möglichkeit hatte, am Lehrstuhl für Massivbau die Promotion anzutreten und schlussendlich ein Unternehmen gründen konnte, damals 3 Mitarbeiter mit Professor Zillig zusammen, meinem Doktorvater, und mittlerweile sind wir die ZMI-Gruppe, ein etablierter Mittelständler im Planungsbereich. Heute bin ich aber als ehrenamtlicher Vorsitzender da. Ich versuche, dem Berufsstand etwas zurückzugeben, indem ich mich sehr engagiere, sei es über Nachwuchs, sei es über eben Rahmenbedingungen oder sicher auch die Transformation des Bauwesens von der Ökologie und der Digitalisierung zu verfolgen.
Herr Müller, zunächst nochmal zum VBI. Es ist ja der Verband der beratenden Ingenieure. Wir haben ja nicht nur die Fachzielgruppe, sondern wir haben ja auch vielleicht Außenstehende der Bauwirtschaft. Vielleicht erklären Sie uns, was sind denn die beratenden Ingenieure?
Ja, beratende Ingenieure, hier eben in dem Verband zusammengefasst, das sind die freiberuflich unternehmerisch tätigen Ingenieure. Das heißt nicht, dass sie nur One-Man-Kämpfer sind. Also wir haben das Bild vom Einzelnen bis hin zu einem mittelständischen Unternehmen, die uns quasi im Verband, in unserem Verband zusammengefasst sind und quasi Planungsleistungen anbieten, im Sinne des Bauherrns ihn bestens beraten und unabhängig mit einem Ehrenkodex. Und das ist unser Ziel.
Und als Beispiel, was sind da für Disziplinen vertreten?
Das Schöne ist dabei, dass wir nicht nur eine Nische abdecken, sondern wir haben das gesamte Spektrum der planenden, bauplanenden Ingenieure beieinander. Also das ist von dem technischen Ausführungsgewerk der TGA, also Lüftungssanitärplanung, über die statische Planung des Tragwerks bis hin zur Architektur oder Projektsteuerung, ein sehr breites Spektrum, Geovermessung und so weiter ist mit genauso dabei. Also wenn Sie es mit dem Bau zu tun haben, mit Planenden, dann vertreten wir das. Und das ist das Schöne, wir können dadurch ein breites Spektrum und dienen für die Politik auch als einer der ersten Ansprechpartner, als Sprachrohr.
Es geht ja jetzt um die Zukunft der Bauwirtschaft und insbesondere um die Zukunft des Planens. Und einer der Top-Trends ist natürlich das Thema Digitalisierung. Und jetzt könnte man als Außenstehender sagen, gut, man kennt ja die Baupläne in ausgedruckter Form und hat so vielleicht ein Bild von der Baustelle, wie mit den Plänen gearbeitet wird. Erzählen Sie uns mal etwas über das Thema Digitalisierung. Was passiert da gerade? Worum geht es da bei der Transformation? Und wo geht die Reise hin?
Ja, ich glaube, Sie hatten es eigentlich schon eingangs gesagt, dass der Plan auf der Baustelle oder auch wenn es dann digital in PDF-Form ist, das ist nicht das, was wir unter Digitalisierung uns vorstellen. Da ist einfach quasi das Papier in ein digitales Format transformiert. Nein, wir fassen die Digitalisierung viel weiter. Sie beginnt natürlich, und ich sage immer die 4 Ds, digitale Infrastruktur muss funktionieren. Das ist ein politisches Statement, was wir auch immer wieder in den Dialogen haben. Wir haben digitale Werkzeuge und da meinen wir eben nicht nur das Kennen oder das Format vom Papier auf digital zu verändern. Ganz wichtig ist uns der digitale Austausch, dass mit der digitalen Kollaboration schlussendlich ein gemeinsames digitales Werk und bis hin zum digitalen Zwilling erstellt wird. BIM ist natürlich ein Schlagwort auch, also Building Information Modeling. Das heißt, ein Element, was in digitaler Form im Raum 3D einerseits, aber mit den digitalen Attributen hinterlegt ist, die dann sogar bis hin zu 5D auch digitale Zeitabläufe hinterlegt werden können. Also das wird die Zukunft sein und da ist auch noch viel zu tun, weil das eine Führungsaufgabe im Kopf der planenden und aber auch der ausführenden Kolleginnen und Kollegen ist.
Was ist der Treiber hier der Digitalisierung? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie wird heute gearbeitet? Wie sieht heute der Planungsalltag aus? Und das Thema BIM, BIM-Methode, Sie haben ja von digitaler Infrastruktur gesprochen. Was wird da die nächsten 5 Jahre passieren? Und was ist vielleicht die Perspektive in 10 Jahren?
Ja, vielleicht fangen wir dann dort an, wie es zurzeit ist. Wir planen immer noch kaskadenartig. Das heißt, wir haben viele Schritte hintereinander. Das ist so, dass wir dadurch auch sehr viel Zeit auf der Strecke lassen und manche Dinge dann, wenn man da in die vertiefte Ausführung der Planung geht, schlussendlich dann vorne wieder zurückgespiegelt wird und vorne wieder begonnen wird. Das ist einfach eine sehr ineffiziente Art der Planung. Wir müssen die Aufgabenstellung verändern, indem wir zirkular planen und verschiedene Tiefenebenen gleich von zu Beginn erreichen können und auch dann nicht nur die Planungspartner, sondern auch die ausführenden Partner in die ganze Situation möglichst früh auch einbinden können, um den Austausch da zu ermöglichen. Wobei ich da sage, auch das muss auf Augenhöhe passieren, sodass wir dort das beste Ergebnis erreichen können.
Jetzt hören wir ja immer wieder, die Corona-Epidemie, Lockdowns etc., die haben viel für die Transformation gebracht. Die haben der Digitalisierung in vielen Branchen viel gebracht. Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen? Was hat denn die Pandemie im Planerbereich verursacht?
Also das ist richtig. Die Pandemie hat uns sicher eine gewisse Beschleunigung gegeben in der Planungswirtschaft, dass wir einfach gezwungen waren, digital uns auszutauschen, digital zu kommunizieren und digital schlussendlich auch in den Modellen zu arbeiten. Ich denke aber, das ist sehr heterogen passiert. Das ist in verschiedenen Bereichen wurde konventionell weitergearbeitet, insbesondere in kleineren Strukturen. In größeren Strukturen waren wir vielleicht schon vorbereitet, weil man auch in verschiedenen örtlichen Niederlassungen tätig ist und somit sowieso die ganze IT-Infrastruktur auf eine breitere Beine gestellt haben. Wir haben aber gemerkt, dass wir oft in den Partnern, sei es bei Genehmigungswegen in den Behörden, schlussendlich an Kapazitätsengpässe oder an Engpässe gekommen sind, wo es dann digital nicht mehr weiterging, wo dann tatsächlich Pläne auf dem Handy angeschaut waren daheim, weil man die Infrastruktur nicht hatte oder dann gar man ins Amt rein ist und die Akte tatsächlich noch geholt hat. Also das sind oft unterschiedliche Geschwindigkeiten unterwegs und da ist schon noch einiges zu tun.
Haben Sie auch den Blick ins Ausland? Also gibt es irgendwo europäisches Ausland oder international dort Strukturen als Vorbild, wo das Thema Digitalisierung und Zusammenarbeit in der Planung schon einen Schritt weiter ist?
Also ich denke, das Ausland ist immer spannend, wenn man auch eben über den Tellerrand hinausschaut, wobei man natürlich auch sagen muss, unsere Planungsstruktur ist sehr kleinteilig, sehr leistungsfähig, weil sie auch sehr flexibel durch die Kleinteiligkeit ist, hat aber den Nachteil, dass man eben vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten hat und diese eigenen kleineren Unternehmen unterschiedliche Bereitschaft besitzen, sich eben zu verändern. Wenn es Planungswirtschaft gibt, die großteiliger ist, vielleicht die Durchschlagkraft in der digitalen Umsetzung größer sein, hat aber möglicherweise auch den Nachteil, dass man diesen Strukturwandel vorher hier komplett durchführen muss und ich lade eigentlich alle auch hier im mittelständischen und kleineren Büros ein, sich dieser Digitalisierung nicht zu entziehen, sondern sich zu konzentrieren, zu fokussieren, weil wir nach meiner Meinung weiterhin ein sehr leistungsfähiges Spektrum anbieten können aus der mittelständischen Planungswirtschaft raus.
Jetzt, wenn wir mal in die Welt der Umweltveränderungen weiter reingehen, dann gibt es ja ein weiteres großes Themenfeld und das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja durchaus auch verschieden definiert. Es ist jedoch von der Politik her zu erkennen, dass vieles geschehen muss in Richtung Ressourcenschonung. Es geht also jetzt nicht nur immer um den Betrieb der Immobilie, sondern auch um die Erstellung der Immobilie. Wie man lesen kann, ist ja die Bauwirtschaft auch nach der Tonnage einer der größten Abfallerzeuger aller Wirtschaftsbereiche. Kann denn die planende Zunft, kann denn die Planung hier eine Rolle spielen, in dem Bereich die Bauwirtschaft nachhaltiger zu machen?
Ja, absolut. Wir sind auch ganz froh, dass wir uns am runden Tisch der Bayerischen Bauwirtschaft beteiligen können als Planer. Das ist initiiert von der Ingenieurekammer zusammen mit dem Ministerium und der Bauwirtschaft. Und wir sehen einfach, schlussendlich ist es nicht eine Aufgabe, die nur eine Zunft von den Beteiligten lösen kann, sondern wir müssen da an den gleichen Strang ziehen, denn das Brett ist nicht nur dick, sondern es ist sehr dick. Wir müssen aber auch ehrlich sein mit den Aufgaben. Wir haben in den letzten 30 Jahren nur einen kleinen Teil bisher bewirkt und müssen die nächsten 10 Jahren eigentlich einen doppelt so großen Teil nochmal in Richtung Nachhaltigkeit erreichen können. Wir haben natürlich das Thema des Bestandes auch. Wir blicken immer in Neubaustrukturen, wissen aber, dass wir gerade im Bereich des Bestandes eine sehr große Umweltthematik haben, wie wir die erneuern, wie wir die auch erhalten können. Wir haben viel Bestand, der immer wieder abgebrochen wird und durch Neubauten ersetzt wird. Ich glaube, da muss eine Umdenke stattfinden und wir haben hier den Bestand als graue Energie zu betrachten und mit in die ganze Thematik mit einzusetzen. Ich glaube, wesentlicher Bestandteil, was die planenden Kolleginnen und Kollegen leisten können, ist die Ehrlichkeit und die Zahlenorientiertheit, denn es ist dogmatische Angehen, dass man irgendwelche Baustoffe einerseits oder andere Themen alleine im Vordergrund setzen, ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg sind ehrliche Bewertungen zu machen, wo man die Footprints der CO2-Bilanzen gegenüberstellt und die Transportwege, die Belastung vielleicht der Emissionen genauso betrachtet wie jetzt bei einem Neubau mit einem anderen Baustoff. Und von dem her müssen da die Werkzeuge, die wir Planenden schon an der Hand haben, umgesetzt werden. Und das ist die Aufgabe, die wir hier zusätzlich leisten können.
Jetzt wird ja der Baustoff Holz hochgehandelt. Mhm. Werden wir dann in Zukunft lauter Holzbauwerke sehen oder wie sehen Sie da die Zukunft?
Also sicher so, dass der Holzbau eine sehr große Chance hat, auch weiterhin. Einerseits von dem nachwachsenden Rohstoff, andererseits auch von der Art der Fertigung. Es ist eine sehr große Vorfertigung drin, die natürlich andere Themen auch mit beschleunigt. Nichtsdestotrotz wird man viele Bauwerke wie Infrastrukturbauwerke, U-Bahnen, große Forschungsstätten und so weiter nicht mit diesem Werkstoff alleine bewältigen. Man muss immer sehen, dass man den Werkstoff, der sich eignet, dafür einsetzt. Ich kann mir keine U-Bahn in einer Holzbauweise vorstellen, schon gar nicht aus dem Brandschutzthema aus. Somit ist es ein ausgewogener Mix, wo man Stahl, Holz und Stahlbeton genauso die Chancen gibt und dann eben auch ehrlich rechnet. Wenn ich zum Beispiel den Kies innerhalb von 30 Kilometern an die Baustelle fördern kann in Form von Beton und das Holz aber aus dem Vorarlbergischen beziehen oder sogar noch weiter aus Finnland, dann muss man das auch eben ehrlich darstellen und die Chancen jedes Werkstoffes offen in diese Betrachtung der CO2-Footprints oder welche Kriterien dann auch möglich sind, betrachtet.
Jetzt kommen wir natürlich zum Kern. Es ist im Prinzip der Zement, etwas, der sehr in der Kritik steht, wegen der CO2-Relevanz. Und andererseits sagen sie, wir können auf Beton in gewissen Bauaufgaben nicht verzichten. Gibt es da Entwicklungen oder Richtungen, die zu erkennen sind?
Ja, der Zement hat tatsächlich einerseits bei der Herstellung und natürlich auch einfach aus der chemischen Zusammensetzung bei der Herstellung einen sehr großen CO2-Ausstoß. Somit ist das mal grundgegeben. Aber es ist so, dass bisher die Normung zum Beispiel Betone nur nach Festigkeiten definiert und nicht nach CO2-Ausstoß. Man kann auf jeden Fall an der Front der Betonzusammensetzung, auch des Betonalters, beziehungsweise auch der Festigkeitsalters, es gibt normative Klassen. Nach 28 Tagen oder nach 56 Tagen muss diese Festigkeit erreicht sein. Und ich denke, wenn man Gebäude anschaut, schon nur die Bodenplatte alleine wäre oft mit dem richtigen Beton zu optimieren. Und da kann man deutliche Einsparungen machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man eine Bodenplatte eines Mehrgeschosses dann in Holz ausführt. Das wird weiterhin nicht gehen. Also müssen wir mit den Rohstoffen, die wir haben, halt möglichst schonen und effizient umgehen.
Kommen wir mal zum weiteren Trendbereich, und das ist der demografische Wandel. Und der demografische Wandel führt ja auch zu dem Thema der Fachkräfte. Und das ist die Frage jetzt, gibt es im Bereich der planenden Disziplinen einen Fachkräftemangel oder ist es nur der gewerbliche Kollege auf der Baustelle? Wie sieht es in Ihrem Bereich aus?
Ja, ich glaube, der Fachkräftemangel ist bei uns genauso angekommen. In dieser Ingenieurbranche, Ingenieurwesen ist ein anspruchsvolles Studium, manchmal auch nicht so ganz sexy auf den ersten Punkt, wenn ich das so salopp sagen darf, weil es einfach technische Disziplinen sind, die jetzt mal eher technokratisch im ersten Moment klingen und das gesellschaftsmäßig nicht unbedingt en vogue ist, überlagert mit dem Weggang von den älteren, erfahrenen Semester, die einfach aus der Demografie, die Babyboomers, die werden die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Und somit ist es kaum möglich, durch neue Ingenieurinnen und Ingenieure die Fachkräfte, die wir verlieren werden, zu ersetzen. Zumal natürlich auch die Fachkräfte aktuell diese digitale Fähigkeiten auch gefragt sind und somit wir unbedingt junge Kolleginnen und Kollegen in unseren Bereichen benötigen, die unsere Teams verstärken, um die Aufgaben der Zukunft, und das ist eben die gebaute Welt, nachhaltig gebaute Welt, zu begleiten. Da spreche ich also nicht nur von dem Thema Wohnen, Mobilität, Energie- und Wasserversorgung, sondern auch natürlich überhaupt der Umgang, wie kann man Technologien, auch die Nachhaltigkeit schlussendlich umsetzen, um unsere Ziele 1,5 Grad schwierig zu erreichen, 2 Grad unbedingt ein Muss zu erreichen ist, weiterverfolgen kann.
Für einen jungen Abiturienten, der sich in den Branchen orientieren möchte, was kann man jetzt jemanden, der das Studium beginnt, was kann man den denn in Aussicht stellen? Wie wird denn in Zukunft die Arbeit des Ingenieurs stattfinden? Also in welche Welt studiert er hinein? Was meinen Sie, wie wird gearbeitet werden in 5 oder 10 Jahren im Vergleich zu heute?
Ja, ich glaube, es ist definitiv ein sehr großer Fokus auf der Digitalisierung und natürlich auch unter den nächsten Schritt Unterstützung mit der künstlichen Intelligenz wird ein ganz großer Trendfaktor sein, wie wir überhaupt noch die Planungsleistung in diesem Volumen, was uns von uns verlangt wird, gefordert sein. Die Planungsbranche, die jetzt sehr anwenderorientiert ist, indem man Fragestellungen in Programme reinklopft, sage ich mal so ein bisschen salopp, wird eher noch dazu sein, dass wir gewisse Anwendungen auch wieder entwickeln werden, so wie wir es vielleicht vor 30 Jahren haben, wo man am Anfang dieser Anwenderprogramme ist, sodass wir zum Beispiel Tools entwickeln müssen, wo wir die Bauteile, Kataloge schon im Vorschlag oder bei der Durchführung schon Prüfroutinen kriegen, wie das ganze Bauwesen oder beziehungsweise die Baustruktur einfach optimierter da ist. Es gibt ja die Entwicklung, dass man auch die optimiertere Planung, die Stützenstellung, Spannweite und so weiter auch rechnerisch unterstützt, dass man also definitiv gewisse Optimierungsroutinen damit einbringt. Das ist jetzt mal so ein bisschen technisch gesprochen. Rein von der Zusammenarbeit wird man vernetzter zusammenarbeiten. Man wird die ganze technischen Gewerke und die Architektur werden den Austausch gemeinsam im Modell finden. Da ist so, dass im Moment noch es immer wieder getrennte Modelle gibt, wo man also die Planungsleistung den getrennten Fachbereichen quasi herstellt oder plant und dann erst die Planung mergt und zusammenfügt. Das ist dieses Hintereinanderplanen. Das wird definitiv mehr nicht mehr der Fall sein. Wir werden kooperativer und kollektiver an den Planungsobjekten arbeiten müssen. Und die Kollaboration ist im Zentrum der Lösung, wie man Projekte einfach bewältigen wird.
Also wir haben jetzt gesprochen über den Bereich der Digitalisierung, die starke Auswirkungen hat auf die planende Zunft, dann das ganze Thema Nachhaltigkeit und natürlich das Thema Nachwuchskräfte, die dort sehr gefragt sind. Vielleicht zum Abschluss das Thema Planen der Zukunft. Wie könnten Sie das zusammenfassen, Ihre Einschätzung in wenigen Schlagworten?
Ja, Planen in der Zukunft ist auch Beschäftigen mit dem Bestand. Wir werden definitiv den Bestand so bearbeiten, planen, flexibel und falls nötig recyceln, dass wir eben möglichst im Bereich der Nachhaltigkeit unsere Ziele erfüllen können. Es wird eine kollaborative Planung sein, eher Tendenz zu größeren Einheiten, weil natürlich einfach auch Investitionen dahinter stehen. Wir werden uns mit der Bauwirtschaft direkt austauschen müssen und die Planung wird strukturiert ablaufen, unterstützt mit möglichst auch KI-Fähigkeit, mit Prüfroutinen, um den Fachkräftemangel auch möglich zu ersetzen. Das wird einfach spürbar sein. Und wir werden definitiv einen hohen Vorfertigungsgrad haben auf der Baustellen. Da gibt es der ein oder andere Baustoff, der sich da besonders dazu eignet. Also ich glaube, ich sehe eine große Aufgabe, eine spannende Aufgabe auf uns zukommen weiterhin. Wir sind ja schließlich auch Gestalter der Umwelt. Und das solche sollte man uns auch verstehen. Und wir dürfen uns da nicht hinter dem Berg verstecken, sondern diese Aufgaben annehmen. Und ich glaube, wenn man auch das versteht, dann haben wir ein sehr schlagendes Argument für die Generation Z, die ja kommt, die uns unterstützt und eben diesen Fachkräftemangel möglichst klein hält, um schlussendlich auch eben sinnstiftende Aufgaben vor uns zu haben. Und das ist Bauen. Und ich glaube, das ist das, was selbst nach meiner 35-jährigen Planungsbegleitung immer noch mich fasziniert und Spaß macht. Und Bauen ist ein ewiger Wandel und da müssen wir uns rüsten dafür.
Herr Müller, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für das Gespräch. Ich glaube, das waren ganz, ganz wertvolle Impulse, die Sie uns geben konnten. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen gute Zeit und blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Folge unseres Podcasts in 14 Tagen.